Ja, liebe Wattwiler, ich grüße euch herzlich, freue mich, in eurer Mitte zu sein. Der Pascal hat auf die Predigt hin noch den Flyer gemacht, wo ein paar Punkte von der Predigt und der Bibelvers auch drauf ist. Und wer den Zettel noch möchte, nehmen. Und der ist hinten dort auf dem Tischli und sich ein paar Notizen möchte machen, der soll doch einfach sich mit dem Blatt bedienen. Danke vielmals dafür. Ich möchte gerade gerne mit einer Frage einsteigen. Wenn du einen Wunsch offen hast, hättest, was würdest du dir denn wünschen? Ist es Gesundheit? Dass du sagst, ich würde eigentlich gerne so noch 10 oder 20 Jahre oder natürlich die Jungen auch noch viel länger leben und nachher einfach eines Tages mal dann friedlich einschlafen, ohne grosses Leiden. Oder wenn du so einen Wunsch offen hättest, wäre das Reichtum. Das sagst also so ein bisschen, noch ein dickeres Bankkonto, noch ein mehr drauf, das wäre jetzt schon noch toll. Dann müsste ich mein Herz nicht an das binden, aber ich hätte so gewisse Freiheiten, die ich mir nehmen könnte. Und da hätte ich Freude. Oder wenn dir einen Wunsch offen hättest, würdest du dir wünschen, ganz erfolgreich zu sein. Oder zufrieden. Oder glücklich. Oder bist du da und sagst, also, wenn ich einen Wunsch offen hätte, dann wäre das, ich würde mir einen richtig tollen Mann wünschen. Wo ich mit ihm zusammen durchs Leben gehen könnte. So richtig durch dick und dünn. Einer, der nicht so ein Blender ist, sondern einfach echt, wo man viel miteinander reden und austauschen kann. Oder würdest du dir eine Frau wünschen, eine Freundin wünschen? Sagen, das wäre schon toll. Einfach nicht alleine sein, sondern jemanden haben, wo man mit dem ganz eng und so wirklich von Herzen kann miteinander das Leben teilen. Das mit dem Wunsch, dem begegnet man schon im Alten Testament beim Salomo. Er war ganz jung, der Sohn von David. Und er hat Verantwortung übernommen für sein Volk Israel. Und dann ist ihm in der Nacht, im Traum, ist ihm wie Gott erschienen und er hat einen Wunsch äußern. Und der Wunsch, den er hatte, ist: Gott, schenk mir für die Aufgabe, wo ich drin hineinkomme, ein weises und verständiges und ein kluges Herz. Und Gott hat ihm die Bitte erfüllt und hat gesagt, weil du nicht gebeten hast um Reichtum oder um Gesundheit oder ums Verderben von deinen Find, sondern weil du um Weisheit gebeten hast, will ich dir deinen Wunsch erfüllen. Und es soll keiner so weise sein wie du. Und im Jakobusbrief, wo wir heute Morgen miteinander nachdenken, steht schon im Kapitel 1, Vers 5, wenn euch um Weisheit mangelt, dann bittet Gott um Weisheit und er wird sie jedem gern geben, wo um Weisheit bittet. Und damit merkt man sofort, die Weisheit ist etwas ganz Entscheidendes. Die Weisheit ist nicht eine Frage von der Schulbildung, die Weisheit ist nicht eine Frage vom Intelligenzquotient, sondern die Weisheit ist die Frage, wie gestalte ich mein alltägliches Leben? In der Ehrfurcht und in der Abhängigkeit von Gott. Wie gestalte ich mein alltägliches Leben in einem guten und wohlgefälligen Lebenswandel? Und der Jakobus sagt, wenn ihr eure Weisheit mangelt, dann bittet doch um die Weisheit. Es ist übrigens interessant, dass wir schon im Lukas-Evangelium lesen, auch von Jesus und er nahm zu an Gnade und an Weisheit, heisst es von Jesus. Auch Jesus hat zugenommen, ständig zugenommen an Weisheit. Bei den Griechen hat Weisheit eine ganz grosse Rolle gespielt. Die Griechen haben gefragt nach Weisheit. Der Paulus sagt, aber wir verkündigen Christus, den Kreuzigten, und das ist für die Griechen wie eine Torheit. Oder im Alten Testament lesen wir von Mose, dass er gelehrt war in aller Weisheit der Ägypter. Also auch im ägyptischen Volk hat Weisheit einen ganz hohen Stellenwert gehabt. Und die Diakone, die eingesetzt worden sind in der ersten Gemeinde in Jerusalem, die haben zwei Sachen müssen auszeichnen. Sie müssen voll Heiliger Geist sein und voll Weisheit. Das war die Qualifikation, dass sie haben können Diener sein, Diakone in der ersten Christengemeinde. Der Paulus schreibt dann später, die Weisheit ist eine Gabe vom Heiligen Geist. Wir dürfen darum bitten und es ist eine Geistesgabe, die Gott gern schenkt. Der Jakobus greift jetzt das Thema der Weisheit auf im Kapitel 3, Vers 13 bis Vers 18 und ich werde den Predigttext lesen. Wer ist weise und klug unter euch? Der zeige mit seinem guten Wandel seine Werke in Sanftmut und Weisheit. Habt ihr aber bitteren Neid und Streit in eurem Herzen? Da steht das Wort im Griechischen vom Zelotes, vom Eifer. Das ist abgeleitet und ist ein Wort, das dann gebraucht worden ist für Zeloten. Der Simon Petrus war übrigens ein Zelot. Ein Eiferer, oder? Und es gibt Menschen, die sind besonders eifrig in etwas. Was Ziel, was sie verfolgen. Und Zeloten sind die gewesen, die um alles in der Welt haben wollen, die Römer aus dem Land raus haben. Die sind so eifrig gewesen und so fanatisch, dass sie gesagt haben, in unserem Land, in Israel, darf nicht besetzt sein von einer fremden Macht, von den Römern. Und die haben in ihrem Gewand häufig dann, wenn sie durch die Altstadt von Jerusalem gelaufen sind, haben sie in ihrem Gewand, das sind so bauschige, grosse Gewänder gewesen, haben sie ein Messer gehabt. Und das Messer haben sie im Gewühl der Menschenmenge das gezogen und haben Volksgenossen, die mit den Römern zusammengeschafft haben, oder Römer hinterrücks abgestochen. Das waren die Eiferer. Und das Wort steht da. Bitteren Neid und Streit. Eifer. Fanatismus, oder? Also das ist das Wort, das da steht. Habt ihr das in eurem Herzen, so rühmet euch nicht und lügt nicht gegen die Wahrheit. Das ist die Weisheit, die von oben herkommt, sondern nicht die Weisheit, die von oben herkommt, sondern sie ist irdisch, niedrig und teuflisch. Denn wo Neid und Streit ist, da sind Unordnung und lauter böse Dinge. Die Weisheit aber von oben her ist zuerst lauter. Dann friedfertig, gütig, sie lässt sich etwas sagen. Sie ist reich an Barmherzigkeit und guten Früchten, unparteiisch und ohne Heuchelei. Und die Frucht der Gerechtigkeit aber wird gesät in Frieden für die, die Frieden stiften. Und diesen sieben Punkte möchte ich heute Morgen angehen. Was die Weisheit ist. Wir haben da die sieben Punkte auf der Folie drauf. Sie ist erstens lauter. Unser jüngster Sohn, der René, der hat manchmal gesagt, wenn er bei uns war, ja, also, ciao zusammen, ich gehe jetzt wieder und bleibe sauber. Das ist so ein Spruch von den Jungen, glaube ich, oder? Also, bleibe sauber. Machen keinen Blödsinn. Und so hat er damit sagen. Und das ist eigentlich das, was da steht, wo der Jakobus sagt, lebt ein lauteres, lebt ein reines, lebt ein sauberes, lebt ein heiliges Leben, ein ehrliches Leben. Lebt ein Leben, das fair gestaltet ist, durch und durch fair ist. Es ist eigentlich ein Wort, das im Griechischen dahinter steht, es ist bei Sonnenlicht betrachtet. Es ist nicht so schummerig und schimmerig. Ich bin letztens bei uns in der oberen Bahnhofstrasse in Wiel durchgelaufen. Da ist so eine ältere Dame und ihr Mann draussen auf der Strasse vor einem besten Uhren- und Schmuckgeschäft bei uns in Wiel oder einem der guten, der sehr guten. Und dann haben sie dort miteinander, haben sie im Sonnenlicht draussen von der Bahnhofstrasse miteinander den Schmuck, den sie hat kaufen wollte, betrachtet. Und da, als ich so durchgelaufen bin, habe ich gehört, ja, ist das im Sonnenlicht wirklich die richtige Farbe? Meinst du, das steht mir? Und steht mir das zu dem Kleid, das ich anhabe? Und wenn dann nicht so die Sonne so voll scheint, merkt man gleich die gute Farbe von dem Stein. Und sie haben so eine Weile miteinander verhandelt. Das ist die Lauterkeit, liebe Gemeinde. Es geht darum, dass unser Leben beim Sonnenlicht betrachtet werden kann. Man könnte auch sagen, dass unser Leben durch und durch transparent ist. Dass man, wenn man sie ins Sonnenlicht hebt, in die Helligkeit, ins Licht von Christus in unser Leben kommt, dass man sofort merkt, das ist sauber. Da hat es nicht irgendwelche Verschmutzungen drin. Das ist eigentlich das Bild, das dahinter steht. Und es gibt ein zweites Bild im griechischen Wort von dem Lauter. Die Weisheit ist lauter. Und das ist das Bild vom Ungemischtsein. Wenn wir manchmal mal einen Schoki anschauen, bei euch hinten drauf, dann heisst, das ist eine feine Nussschoki vom Gaillet. Und dann heisst so eine ganz kleine, sie kann auch andere Nüsse enthalten. Oder? Oder es kann noch das und das drin sein. Oder es kann noch das und das drin sein. Sollte eigentlich nicht, aber es könnte sein, oder? Oder letztens hat meine Frau so ein schönes Früchtebrot gemacht. Und dann haben wir Nüsse gebraucht, so Nusspackungen. Und dann heisst, trotz sorgfältigster Verarbeitung ist es nicht ausgeschlossen, dass es noch Schalenteile drin hat. Oder? Und wenn man dann drauf beißt, dann gibt es eine teure Zahlrechnung, oder? Darum warnen sie ja davor, oder? Also, das ist das Bild dahinter vom, man tut eigentlich etwas ganz sauber und ganz genau verarbeiten, man tut etwas sieblen, dass alles, was nicht rein ist, im Sieb innen bleibt und nur das Reine durchgeht, oder? Das ist das zweite Bild. Und die Lauterkeit, die Weisheit von oben, wo die Lauterkeit ist, das hat in der alten griechischen Welt und in der Zeit von Jesus natürlich auch hat das bedeutet, die Lauterkeit von einem Beamten. Der Zachäus war zum Beispiel einer, der nicht lauter und rein gelebt hat. Der hat den Leuten möglichst viel am Zoll abgeknüpft. Oder viel mehr, wieder, als er hätte dürfen. Oder? Und das wäre unser Graus, wenn wir mit einem Beamten zu tun überkommen. Hoffentlich ist jetzt niemand Beamten in unserer Mitte da. Wenn man mit einem Beamten zu tun überkommt, der sagt, ja, ich muss denen ein bisschen mehr abzwacken, wieder, dass man eigentlich zusteht. Oder? Dann merkt man, das geht nicht sauber zu und her. Die Lauterkeit, die Reinheit hat in allen Religionen eine grosse Bedeutung. Es geht um die Wäschungen. Es geht um bestimmte Regeln, die man einhalten muss. Es geht um Distanz halten. Und die Reinheit, die Vorschriften, beinhaltet alle Lebensbereiche. Nahrung, Körperhygiene, Sexualität. Und das äußere Einhalten von Regeln steht für eine innere Haltung. Es ist einmal jemand in eine Metzgerei gegangen, der einen anderen Glauben hat als wir. Und ist in die Metzgerei reingekommen und hat eine schöne Schinken gesehen, in der Auslage. Und dann sagt er zum Metzger, Sie, geben Sie mir doch ein Kilo von dem schönen Fisch. Und der Metzger sagt zu dem, ja, aber das ist ja kein Fisch, das ist ja ein schöner, saftiger, wunderbarer Schinken. Dann hat er zum Metzger gesagt, wissen Sie was, wenn ich dem Fisch sage, müssen Sie nicht sagen, das ist ein Schinken. Wir lachen darüber, weil wir genau wissen, eigentlich zutiefst in unserem Herzen entdecken wir bei uns auch so Sachen. wenn ich dem Fisch sage, dann ist das für mich ein Fisch und nicht ein Schinken. Oder? Wir haben die Regung alle in unserem Herzen und in unseren Gedanken, dass wir manchmal etwas zurechtdrehen und zurechtbeugen, so wie es mir passt. Oder es hat mal jemand gesagt, wenn wir lauter leben und angenommen, wir hätten auf unserer Stirn hätten wir eine klare Scheibe und wir würden alle unsere Gedanken und wir würden das, was aus unserem Herzen vorkommt und rauskommt aus unserem Herzen, wir würden das wie auf einem Display, würden wir das da auf unserer Scheibe sehen. Dann hätten die Dächlikappen und die Mützen verkaufen, Hochkonjunktur. Weil dann haben nämlich alle eine Dächlikappe drinnen. Oder eine Mütze. Und das ist das, was Jesus gesagt hat, als er von der Lauterkeit geredet hat. Die Reinheit im Sinn von Jesus ist ein reines Herz haben. Und aus dem reinen Herz kommen die reinen Gedanken. Nicht das, was wir äußerlich mit unseren Händen, nicht das, was wir äußerlich mit dem Mund in uns aufnehmen, verunreinigt uns. Sondern was uns wirklich verunreinigt, sagt Jesus, das ist das, was zutiefst aus unserem Herz rauskommt. Und jetzt ist interessant, wenn wir die Aufzählung beim Jakobus lesen, von der wahren Weisheit, die sieben Aufzählungen, dann merkt man, der Jakobus war ja der Herrenbrüder von Jesus, dann merkt man, dass es ganz eng ist an den Seligpreisungen von Jesus. Glückselig sind die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott schauen, sagt Jesus in der sechsten Seligpreisung. Glückselig die ein reines Herz haben, ohne Trübungen, ohne falsch im Herz, ohne falsch in den Gedanken. Ohne immer eine bestimmte Absicht zu verfolgen, ein zweckbestimmtes Handeln. Ohne immer die Frage, wenn ich mit dem Herr sowieso etwas abmache, was nützt denn das mir? Und es nützt ihm ja auch etwas. Ein reines Herz haben heisst lauter sein. Wo jetzt der Krieg losgegangen ist, von Russland gegenüber der Ukraine und die Aggression, da sind die über 60 Kilometer lange Lastwagenkolonne gsi, wo sich jetzt da mehr oder weniger aufgelöst hat und die haben sich in die Wälder verdünnisiert. Und da bin ich ein paar Mal vor dem Fernseher gsi und habe Nachrichten gesehen und habe die Kolonne gesehen und habe ein paar Mal für mich gedacht, oh Walter, jetzt wärst du gerne Pilot. Jetzt würde ich gerne einen Kampfjet steuern. Und dann würde ich gerne mit dem Kampfjet so über die Kolonnen rein mit Panzer und Lastwagen und würde gerne ein paar Bomben runterlassen. Und wisst ihr, wieso dass ich das sage? Weil ich verschrocken bin über mich selber. Weil ich verschrocken bin darüber, was aus dem Herzen rauskommen kann, oder? Und man weiss ja genau, das sind so viele junge russische Soldaten, die gar nicht wissen, in was sie reingeschickt worden sind. Und die würden sie ja treffen. Wo Mütter beschissen sind, wo sie selber als junge Rekruten und Soldaten nicht einmal wissen, richtig, was sie machen müssen. Klarheit und Lauterkeit vom Herz. Klarheit und Lauterkeit von unseren Gedanken. Und ich habe dann gemerkt, wie wichtig dass das für mich geworden ist, das Gebet von David immer wieder zu beten. Und ich habe es viel gebetet in der letzten Zeit. Gott, schaffe mir ein reines Herz. Gott, gib mir einen neuen und beständigen Geist. Das, was wir auch im Lied vorhin gesungen haben, oder? Gott, verwirf mich nicht vor deinem Angesicht. Bitt um das reine Herz. Bitt um die Weisheit. Das ist das Erste, die Lauterkeit. Das Zweite ist die Friedsamkeit. Das hat damit zu tun, dass Christen und die Jüngerschaft in der Nachfolge von Jesus Christus zum Ausdruck bringen soll, dass die Schönheit von Christus in unserem Leben Gestalt gewinnt. Und da ist der Frieden etwas ganz Wichtiges. Der Frieden von Christus, so hat es Paulus im Kolosserbrief formuliert, der Frieden von Christus soll unser Herz regieren. Christen sind sozial starke Menschen. Christen sind Menschen in der Nachfolge von Jesus, wo etwas Positives von ihnen ausgeht. Wir sind Friedensstifter. Christen sind nicht bekannt in ihrem Dorf oder in ihrem Städtli als die, die immer etwas zu nörgeln und etwas zu stänkern haben und die mit allen möglichen Leuten im Zwist leben. Sondern Christen sind die in ihrem Dorf, wo man davon ausgehen kann, das sind Menschen, die stiften Frieden, die meinen es gut, die bauen Brücken und nicht Mauern. Mach mich zu einem Werkzeug von deinem Frieden, hat der Franziskus gebetet. Frieden stiften ist etwas ganz Aktives. Und Jesus hat das auch aufgegriffen in der Seligpreisung, in der siebten Seligpreisung. Glückselig sind die Friedenstifter, denn sie werden Gottes Söhne heißen. Der Jakobus ist mit dem ganz nahe bei Jesus. Der Luther hat übrigens gefunden, der Jakobusbrief, der tue ich nicht besonders Christus fördern oder nicht besonders Christus gross machen. Im Jakobusbrief ist viel die Rede davon. Da hat der Luther gefunden, dass man gute Werke tun soll, dass man handeln im Glauben, dass man anpacken soll, dass man sich Mühe geben soll, eben aus der Weisheit sich anzeignen und weise zu leben. Und darum hat der Luther den Jakobusbrief fast ganz zuhinterst im Neuen Testament platziert, oder? Das hängt mit dem zusammen. Dass er gesagt hat, das ist der Jakobusbrief, hat der Luther mal gesagt, ist eigentlich eine strohne Epistel. Oder? Dabei merkt man, dass die Punkte, die der Jakobus über die Weisheit redet, dass die ganz in Anlehnung an Jesus sind, in den Seligpreisungen, oder? Und der Friede, der Shalom, bedeutet ja ganz sein, bedeutet aus einer inneren Ruhe heraus, aus einem Frieden, den wir in unserem Herz haben, aus einer inneren Harmonie heraus, aus einem Versöhntsein heraus, unser Leben gestaltet und so selber Menschen sind, die immer wieder versöhnen und Brücken bauen. Das Dritte, was der Jakobus sagt, ist, wir sollen gelinde sein oder freundlich. Im Griechischen steht das Wort Christos. Das griechische Wort Christos hat eine grosse, wir merken das sofort, hat eine grosse Nähe zu Christus. Aber es ist ein kleines anderes Wort, es hat eine kleine Unterscheidung. Christos heisst im Griechischen, es ist ein Mensch, der tüchtig ist, ein Mensch, der bewährt ist, ein Mensch, der freundlich ist, umgänglich, der mild ist. Das Gegenteil von so einem Christus ist, ich weiß gar nicht so richtig, ob man das überhaupt da in einer Predigt sagen darf, aber das Gegenteil davon ist, es gibt ein gutes schweizerdeutsches Wort dafür, ist der Tüpfli-Schiesser. Das ist das Gegenteil von einem gelinden Mensch. Der Tüpfli-Schiesser, das ist ein Formalist, ein Krämerseel, ein Erbsenzähler, ein Prinzipienreiter, ein Kleingeist, könnte man auch sagen, ein Paragraphenhengst, ein Paragraphenreiter, ein kleinkarierter Kleinkrämer. Das Wort, das eigentlich dafür steht im Griechischen, das ist das Gegenwort zum gelinde sein, zum freundlich sein, ist, es ist jemand ganz akribisch. Und das kann dann auch sehr positiv sein. Es ist etwas sehr sorgfältig und es ist etwas sehr genau. Bei der Buchhaltung hat man das gern, wenn jemand genau ist und nicht einfach ein Null mehr anschreibt. Oder ein Null weniger. Dort muss man sorgfältig sein. Genau und präzise und akribisch. Aber der Jakobus sagt da, die wahre Weisheit, die von Gott kommt in unserem Leben, das ist eine Weisheit, die nicht immer nur streng nach dem Buchstaben vom Gesetz geht. Manchmal ist der Mensch, und häufig oder immer, wenn wir Jesus nennen, ist der Mensch wichtiger als die Satzung und die Vorschrift.
Ist das eine gefährliche Aussage? Letztens habe ich mich furchtbar aufgeregt. Da hatte ich zu tun mit jemandem, wo sie in der Gemeinde sagen, bei uns in der Gemeinde dürfen Frauen nicht predigen. Das hat einen bestimmten Grund gehabt. Sie haben eine Frau, die eigentlich eingeladen war zum Predigen, haben sie ausgeladen. Haben sie abgesagt, sie dürfen nicht kommen, weil bei ihnen, der Gemeinde, darf ich eine Frau nicht auf die Kanzel stehen. Das hat mich so aufgeregt innerlich. Innerlich habe ich richtig gekocht. Ich war nicht mild gewesen. Gelinde. Und auch nicht besonders freundlich. Und dann habe ich gefunden, es gibt so Leute, die nehmen wirklich das Gesetz oder einzelne Worte und einzelne Satzungen, nehmen sie so genau, übergenau, dass der Mensch gar nicht mehr wichtig ist. Man könnte hinter dem Wort Christus, die Weisheit von Gott ist mild, könnte man auch sagen, es geht um die Altersmilde. Da hat man letztens zwei Frauen gesagt, also sie werden nicht, es könnten vielleicht auch Männer sein, oder? Aber es sind jetzt zufälligerweise zwei ältere Frauen gewesen, haben sie gesagt, sie merken in ihrem Leben nicht viel von Altersmilde. Sie regen sich schon ein paar schnell und viel auf, wenn irgendetwas nicht ist, wie es sollte sein. Die Weisheit ist eigentlich etwas auch vom Alter. Je älter dass man wird, umso milder, umso gelinder sollte man werden. Häufig tun darum Grosskind, Grosseltern sehr schätzen, weil sie so mild sind in ihrem Urteil. Weil sie gut zuhören können, weil sie Zeit haben. Weil sie nicht gerade sagen, das musst du so und so machen. Nein, das sollst du so nicht machen. Mach es so. Sondern weil sie einfach da sind und zuhören und Geduld haben. Und sagen, weisst du was, wenn es das mal nicht gelungen ist, das nächste Mal geht es besser. Milde sein, ein gutes Urteil finden, gut nachdenken, nachsichtig sein. Hat einmal einer gesagt, wo immer ein Kiosk gegangen ist, seine Zeitung geholt, Verkäufer am Kiosk gesagt, geben Sie mir doch bitte die und die Zeitung. Und er hat immer zuerst einen guten, schönen Tag gewünscht. Und er hat sich wieder so, ebenso freundlich verabschiedet. Und der beim Kiosk hat ihm immer ganz mürrisch die Zeitung übergeschoben. Hat nicht Grüezi gesagt und hat nicht Adieu gesagt, hat einfach die Zeitung angeknallt. Und er hat sich freundlich verabschiedet und hat einen schönen Tag gewünscht. Und dann einmal ist ein Kollege mit ihm unterwegs gewesen und hat gesagt, weisst du was, macht er das immer so, der Kioskleiter? Dann hat er gesagt, ja, schon seit Jahr und Tag. Dann hat er gesagt, warum sagst du ihm dann noch Grüezi? Warum wünschst du ihm einen schönen Tag? Warum bist du so freundlich mit dem? Dann war er einen Moment still und hat nachgedacht und hat gesagt, weisst du was, ich will mir mein Verhalten nicht von ihm diktieren lassen. Ich bestimme selber, wie ich mein Leben lebe. Und nicht ein anderer bestimmt es. Und das ist etwas ganz Wichtiges im Zusammenhang mit dem Mild und Freundlichsein. Das Vierte, wo wir sehen, die Weisheit, übrigens, Jesus hat Seligpreisung, die dritte Seligpreisung, glückselig sind die Freundlichen, denn sie werden die Erde erben, ist die dritte Seligpreisung von Jesus zum Thema gelinde sein, mild, freundlich sein. Ist die dritte Seligpreisung. Lehrer sagen mir übrigens, und Lehrer sagen es immer wieder da und dort, gehört man es von Lehrern, dass die Aggressivität so enorm zunimmt. Und dann haben wir schon geredet miteinander und dann haben sie gesagt, natürlich, früher haben wir auch Schlägerei auf dem Schulhof und haben einander abgehauen oder? Und abgeschlagen. Und man hat einander verprügelt. Aber die Lehrer sagen, was heute der Fall ist, ist, wenn einer am Boden liegt, dann ging man ihm extra noch eins im Bauch oder haut ihm eins aufs Gesicht. Grenzen sind nicht mehr da. Grenzen werden nicht mehr eingehalten. Übrigens, der Chilevater, der Gregor von Nyssa, ein alter, in den ersten Jahrhunderten lebender Chilevater, der hat im Zusammenhang von der Milde und Gelinde sein, freundlich sein, hat der davon geredet, Gelinde sein, die Weisheit vom Lind sein im Leben hat etwas damit zu tun, dass wir schwer und schwerfällig werden. Da habe ich gedacht, hä? Warum sagt er das? Wir wollen doch immer alle beweglich sein und dynamisch und so agil, oder? Und gut unterwegs sein und so. Und der Chilevater sagt, mild werden wir durch die Schwere und die Schwerfälligkeit. Und er fährt dann weiter in seiner Auslegung zu der Seligpreisung. Schwerfällig und schwer werden bedeutet, sich nicht von seinen Triebkräften wegreissen lassen. Oder? Es bedeutet eigentlich verwurzelt sein in Christus. Und wer verwurzelt ist in Christus, ist leidenschaftlich, aber er lässt sich von seinen Leidenschaften nicht wegreissen. Oder? Also wenn einer im Verkehr ein bisschen blöd tut oder so ein bisschen komisch ist, dann zeigt man ihm nicht gerade den Vogel, oder? Oder sonst etwas. Das Vierte. Die Weisheit von oben lässt sich etwas sagen. Es ist übrigens eigentlich ein schöner Dreiklang, wo man auch könnte sagen, die Weisheit von oben ist friedsam, sie ist freundlich und sie ist fügsam. So könnte man einen schönen Dreiklang machen, immer mit einem F. Friedlich, freundlich, fügsam. Wer darf dir etwas in dein Leben hineinreden? Von wem lässt du dir etwas sagen? Darf ich es so persönlich formulieren? Und lasse ich mir gerne etwas sagen? Oder bin ich lieber der, der anderen etwas sagt? Fügsam sein, sich etwas sagen lassen, heisst demütig und korrekturfähig bleiben. Wer in Gott ruht, der ruht auch in sich selber. Und wer in sich selber ruht, hat ein gesundes Selbstvertrauen. Und nur ein gesundes Selbstvertrauen macht korrekturfähig. Es gibt ja die Haltung, dass man immer den Fehler suchen muss, aber man sucht ihn immer bei anderen. Und dann lebt man eben mit der Einstellung, ich bin schon recht. Und wenn man mit dieser Einstellung lebt, ich bin schon recht, dann ist man eigentlich gar nicht mehr offen für Veränderung, weil dann ist man ja recht und hat recht. Und dann muss man sich ja nicht mehr verändern. Dann hat man auch keine Offenheit mehr für Veränderung. Aber ganz ein wesentliches Merkmal in unserem Jüngerprozess, im Prozess der Jüngerschaft, ist das Bild von Christus umgestaltet werden, um das geht es ja in der Jüngerschaft. Ein ganz wesentliches Kennzeichen, sagt der Jakobus da, ist beweglich bleiben, offen bleiben, sich etwas sagen lassen, demütig sein, korrekturfähig zu bleiben. Mir ist der Psalm 31 in der letzten Zeit so wichtig geworden beim Nachdenken. Dort sagt der Psalmbeter, Gott, du stellst meine Füße auf einen weiten Raum. Und mir ist das so wichtig geworden, der weite Raum. Weil das hat etwas zu tun mit Herzerweiterung und das hat etwas zu tun mit immer wieder neu denken lernen, etwas immer wieder neu anschauen. Und dazu hilft mir das Wort von Gott, korrekturfähig zu bleiben. Dazu hilft mir der Geist Gottes, der führt und leitet, und der Geist Gottes, der Sachen aufdeckt. Und dazu hilft ganz wesentlich die Erfahrung in der Gemeinschaft. Jünger kann man nicht allein sein, sondern jünger ist man immer in der Gemeinschaft. Jünger ist man immer mit anderen zusammen. Man ist in der Gemeinschaft innen und die Gemeinschaft von Christen korrigiert einen. Ich habe es auch erlebt in meiner Dienstzeit, dass Leute gesagt haben, das ärgert mich und das stört mich, dass andere meinen, sie müssen mir mit dem und dem irgendetwas sagen, ich komme nicht mehr. Und dann haben sie sich der Gemeinschaft einfach entzogen, weil sie nicht gepasst hat. Sich etwas sagen lassen, das ist gar nicht so einfach. Die Gemeinde übrigens, wo ich vorhin davon geredet habe, dass da eine Gemeinde war, die gesagt hat, bei uns können die Frauen nicht auf die Kanzel. Das ist auch eine Gemeinde, die sagt, Frauen haben nichts zu suchen in den Leitungsaufgaben. Und wisst ihr, was das Interessante ist? In mehreren Fällen habe ich das beobachtet, dass das ganz interessant ist, dass wir dann manchmal im Männerkreis Sachen beschlossen haben, im sogenannten Ältestenrat, wie es damals geheissen hat. Nachher sind sie heimgegangen, die Leute von der Leitung, und haben die Heime mit ihrer Frau geredet und einen Monat später oder zwei Monate später war es anders gewesen. Da hat man einen Entscheid, den man gefällt hat, hat man umgekehrt. Warum? Weil sich der Mann zuhause etwas von der Frau sagen lassen. Und das ist ganz eine gute Sache, wenn Männer lernen, auf die Frauen zu hören. Oder? Und umgekehrt natürlich auch. Wenn man miteinander gut hört und gut redet und gut nachdenkt. Und es ist gut, wenn man sich auch in der Gemeinde von Christus immer wieder etwas sagen lässt. Das Fünfte, was ich sagen möchte, ist Barmherzigkeit. Weisheit von oben ist barmherzig. Das hast du auch mit der Seligpreisung von Jesus. Die fünfte Seligpreisung ist das. Wir merken übrigens in dem Zusammenhang, der Jakobus geht mit dem Begriff, wo er von der Weisheit von oben, von der Weisheit von Gott redet, geht er nicht der schönen Reihenfolge von der Seligpreisungen von Jesus nach, sondern er pickt sie einfach raus. Oder? Und tut nicht schön der Reihenfolge nach von Jesus auch die Aufzählung machen. Glückselig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Das ist die fünfte Seligpreisung. Das heisst, wir sind Menschen, die Herz haben. Weisheit von Gott hat immer mit unserem Herz zu tun. Barmherzig. Mitleid haben und mitleiden. Das hebräische Wort, das dafür steht, für Barmherzigkeit, Gott ist ja barmherzig, ist das Wort Rachamim, der Mutterschoss. Das ist das Bild der Mutter, wo ihr Kind auf dem Mutterschoss hat und es wiegt. Wo die Mutter ganz mütterlich dem Kind Geborgenheit schenkt. Kann ich mütterlich mit mir selber umgehen, Barmherzigkeit von Gott immer wieder so annehmen? Und kann ich mit anderen Menschen barmherzig umgehen? So einen mütterlichen Zug haben. Der muss ja das nicht alles gerade jetzt lernen. Vielleicht lernt er es in 10 Jahren. Wir haben unsere Uhren, aber Gott hat Zeit. Vielleicht lernt es nie. Und dann ist das Herz von Gott gleich gross über ihm und mit ihm. Das Wort von der Barmherzigkeit, das Jesus braucht, und ein Volk sieht, das wie ohne Hirt ist, das heisst wie Jesus und es hat ihn in seinen Eingeweide, in seinem Innersten, in seinen Nieren, in seinen Innereien hat es ihn ergriffen und es hat ihm innerlich alles zu unter Obsi gekehrt. Das geht mir manchmal auch so, wenn ich jetzt die schrecklichen Bombardements sehe von Mariupol oder so. Junge Mädchen, junge Frauen mit ihren Kindern im Krieg oder Soldaten oder so. Manchmal kehrt es mir auch das Herz um. Das Innerste kehrt es mir um. Es wird mir flau im Magen, flau im Magengegend, oder sagt man. Das ist das, was Jesus auch sagt im Evangelium. Und ich das Volk gesehen habe, ohne Hirt, ohne orientierungslos, da hat es mich das Innerste innen ergriffen. Das Gegenteil von der Barmherzigkeit ist die Hartherzigkeit. Aber die Barmherzigkeit ist der Weg zum Herz von Gott. Ganz etwas Wichtiges. Das Sechste, was ich noch sagen möchte, ist unparteiisch. Die Weisheit ist unparteiisch. Ich sage dir in der Gemeinde bei euch da, wir haben es so gut miteinander, weil wir alle gleicher Meinung sind. Zu der Weisheit von oben, zu der Weisheit von Gott, gehört, dass man kein Ansehen hat von der Person. Der Jakobus macht dazu ein Beispiel. Er sagt, schön, dass bei euch Gemeinde ganz voll ist. Bis auf den letzten Platz hat es keinen einzigen Stuhl mehr frei. Und dann sitzt vorne in der Stuhlreihe, sitzt einer, der kommt von der Gasse. Der hat ganz dreckige Kleider, gar keine richtigen Schuhe. Der stinkt. Der hat nicht so ein feines Parfum. Ist nicht gepflegt. Wir würden vielleicht heute sagen, das ist einer, der früher in der Droge war oder der Probleme hat mit dem Alkohol. Oder? Und der ist zuvorderst vorne im Stuhl. Und jetzt ist die ganze Gemeinde voll, sagt der Jakobus. Im Jakobusbrief können wir das nachlesen. Und jetzt kommt hinten, der Gottesdienst hat schon angefangen, kommt ein reicher, gut gekleideter Mann mit seinem Goldschmuck und mit seinen schönen Schuhen, kommt rein. Und jetzt bin ich da vorne als Prediger, so steht es im Jakobusbrief, und als Prediger sage ich jetzt dem Ex-Trögler da, der aus der Gasse kommt und so stinkt und keine Schuhe hat und so komisch daherkommt, sage ich, weisst was, es ist alles ganz voll und jetzt kommt der Herr sowieso rein. Steh doch schnell auf und geh ganz hinten und steh dort hin. Und der, der reinkommt mit seinem schönen Gewand und seiner teuren Uhr und seinen guten Schuhen und mit seinem Gold, sage ich, sitzen Sie doch da hin. Sie haben den besten Platz. Und der Jakobus sagt, ist es recht, dass ihr so einen Unterschied macht unter euch? Weisheit ist unparteiisch. Weisheit schaut nicht darauf, was hat jemand für einen Bildungsgrad, was hat jemand für eine familiäre Herkunft. Das gibt es ja manchmal auch in den Kirchen, oder? Dass man sagt, die Familie sowieso, die ist schon immer zu uns in die Kirche gekommen, oder? Wenn die etwas sagen, dann in die übernächste Woche in der Gemeindeversammlung, dann kann man nichts dagegen sagen. Kann man nicht anders entscheiden, weil die sind ja immer schon seit der Anfangszeit dabei. Und dann ist vielleicht ein Junge, der ganz progressive, gute Idee hat, oder? Und sagt, denkt man vielleicht, ja, das ist eigentlich gar keine schlechte Idee, die der hat, aber machen wir nicht, weil wir müssen auf die Rücksicht nehmen, die immer da sind. Unparteiisch ist der Glaube. Die Weisheit, die von Gott herkommt, ist unparteiisch. Sie macht keinen Unterschied zwischen Arm und Reich, zwischen der gesellschaftlichen Stellung. Ganz etwas Wichtiges. Und das siebte und das letzte, was ich noch sagen möchte zu der Weisheit, ist, sie ist ohne Heuchelei. Das ist eigentlich im Griechischen ein Begriff, und damit schließe ich dann ab, es ist eigentlich im Griechischen ein Begriff, der aus der Schauspielerei herauskommt. Und wo zuerst einmal, weil sie aus der Schauspielerei herauskommt, eine positive Füllung hat. Es ist ein Mensch nämlich, der etwas sagt, der antwortet, der redet. Oder? Es ist nicht einer, der schweigt und einfach zuschaut, sondern es ist einer, der mitmacht. Oder? Das ist die positive Seite. Aber ohne Heuchelei sein heisst auf der anderen Seite, und das ist jetzt die negative Seite, die da erwähnt ist, auf der Seite von der Weisheit. Ohne Heuchelei sein heisst, ich spiele nicht eine Rolle. Das ist ja im Schauspiel, da spielt man ja eine Rolle. Man schläuft in eine Rolle rein und spielt etwas, wo man nicht ist. Darf ich dich so ganz persönlich fragen? Wann gibt es Situationen in der Kleingruppe, in der Familie? Wann gibt es Situationen da in der Gemeinde, wo du eine Rolle spielst? Wo du etwas spielst, wo du nicht bist? Das ist wieder die Frage vom reinen Herz, von den reinen Gedanken. Und wisst ihr, wieso das so eine schiefe Sache ist, die Heuchelei, wenn ich etwas spiele, wo ich nicht bin? Es ist so eine schiefe Sache, weil ich zuallererst mich selber betrüge. Ich betrüge damit nicht das Froni, die die Leitung gemacht hat, oder? Sondern ich betrüge zuallererst mich selber. Und dann betrüge ich auch meine Mitgeschwister. Oder? Und daraus entsteht eigentlich, aus diesen Täuschungen und Enttäuschungen, entsteht eigentlich ein Vertrauensbruch. Die Weisheit, die von Gott herkommt, eine reine, gute, schöne Jüngerschaft in der Nachfolge von Jesus macht kein Theater. Und am meisten können wir das nachprüfen, dann, wenn wir uns fragen, wer bin ich denn, wenn mich niemand sieht? Darf ich euch die Frage mal mitgeben? Wer bin ich denn, wenn mich niemand sieht? Wisst ihr, ich will jetzt nicht moralisch werden und moralisch sein, aber wie ist es denn mit dem Fernsehkonsum oder Internetkonsum? Oder wie ist es denn mit meinem Umgang mit Geld? Oder mit den Gedanken, wenn ich dann einfach Gedanken schwirren lasse? Das sind all die Fragen. Und das ist eine Frage, die zutiefst unseren Charakter angeht. Unser Gepräge, das wir haben. Oder? Und durch Jesus Christus sind wir befreit zu Menschen, die Christus in uns Gestalt gewinnen sollen. Und das schöne Bild vom neuen Mensch, von Christus, soll in uns Gestalt gewinnen, nicht das alte. Und das ist ein Prozess, dass wir auch unseren Charakter so immer wieder prägen lassen. Wir haben zu dem Thema von der Weisheit über 7 Sachen nachgedacht. Die Weisheit von oben ist lauter, rein, heilig, sauber, friedsam, freundlich, gelinde, fügsam, korrekturfähig. Sie ist barmherzig und unparteiisch und ohne Heuchelei. Wer von euch Weisheit mangelt, sagt der Jakobus, der soll Gott um Weisheit bitten. Mein Gebet in der letzten Zeit ist immer wieder, Herr Gott, schaffe mir ein neues, reines Herz. Herr Gott, gib mir den neuen und den beständigen Geist. Herr, ich bitte dich, gestalt du mein Reden, mein Leben, mein Denken, mein Herz, gestalt du um, so wie es du möchtest. Ich bitte dich darum, um Weisheit. Amen.